Heute wird's wieder bizarr in Morio, sogar ohne Stance diesmal. Und wir schauen in die ganz alte JoJo-OVA. Wer sind wir? Ich bin der Lukas oder der Tetz und bin hier mit Julian.
Hi.
Julian. Für Antenne Akihabara. Und herzlich willkommen zu diesem Julians Bizarre Adventure Spezial zu den JoJo-OVAs.
Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns.
Genau. Wir haben uns entschieden, wir haben ja jetzt alles, was es an Anime zu JoJo gibt, bereits besprochen und wir warten sehnlichst auf Steel Ball Run und haben uns gedacht, ja, in der Zwischenzeit, ja, können wir die Sachen aufholen, die nicht in den nummerierten Teilen so, ja, zumindest nicht in den nummerierten Teilen von David Production mit aufgeführt sind. Und zwar eben die JoJo Stardust Crusader OVA von Ende 90er, Anfang 2000er, richtig?
Ja.
Und natürlich die großartige Rohan OVA, über die ich glaube ich auch sogar schon mal gesprochen habe. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ja, genau. Dann würde ich sogar sagen, springen wir direkt rein und sprechen nochmal über Stardust Crusader.
Genau, also Part 3 ist ja auch lustigerweise der längste adaptierte von David Productions Part mit 48 Episoden, aber viele Jahre davor gab es mal eine OVA-Reihe, einmal
Das ist
in,
nicht der längste, Julian.
nicht? Doch 48, 2x24.
Ich meine, Golden Wind hat 49 Episoden.
Nee, oder das hat auch nur 39. Bin ich mir sehr sicher. Google.
Ich schaue schnell nach. Man
Natürlich.
hört schon tipp, tipp, tipp,
Ja,
tipp, tipp,
aber in den
tipp.
90ern gab es 6 Folgen OVA, die dann nochmal in den 2000ern fortgesetzt wurde. Da kommen wir, weshalb ich so ein bisschen schwierig finde, fortzusetzen zu sagen. Aber genau, das heißt, da gab es schon mal. Diese OVA ist aber leider nicht mehr verfügbar und weiß nicht, ob die auch jemals wieder verfügbar sein wird, weil es da so ein bisschen Kontroverse drum gab. Und jetzt, wo wir dann auch eine gute Part 3-Adaption auch haben, ist es, glaube ich, jetzt nicht so im Sinne der Lizenz. Inhaber und so weiter, das vielleicht nochmal
Die
zu.
Notwendigkeit wird einfach weniger.
Ja.
Genau. Wie rum wollen wir denn anfangen? Chronologisch von wie es produziert wurde oder chronologisch von Part 3?
Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gesagt, einfach mal 95 vielleicht eher anfangen, oder?
Okay, du sprichst davon, dass wir direkt in Ägypten anfangen.
Richtig. Das ist ja auch
Okay.
noch lustigerweise, dadurch, dass ihr jetzt JoJo Part 3 in zwei Seasons damals, also die neue Adaption adaptiert haben. So ähnlich ist es jetzt mit den OVAs, denn wir haben
Genau.
95er und 2000er Adaptionen. Weshalb ich eben gerade mit der Fortsetzung so schwierig fand, war, chronologisch ist es da ein bisschen schwieriger, nämlich.
Ja, die 95er handelt nämlich den Ägypten-Arc ab und die 2000er handelt den Weg dorthin ab.
Ja, das heißt, das, was in der neuesten Adaption in Season 2 adaptiert wurde, ist jetzt so die 95er, die erste Adaption. Und die 2000er ist dann der Anfang, Part 1, Season 1 des dritten Parts. Ja, das heißt, da wusste man wahrscheinlich noch nicht damals, wie viel man adaptieren wollte. Und hat dann halt mal auch nur so die besten Fights am Schluss ein bisschen, vielleicht die Highlights. Ich weiß jetzt auch nicht, was da so
Boah,
im.
da tue ich mich schwer mit. Da tue ich mich schwer mit, da ja zu sagen.
Ja.
Weil wir fangen an mit, glaube ich, dem schlechtesten Standfight, meiner Meinung nach. Und zwar, boah, ich vergesse immer den Namen von dem Typen. N'Dool heißt der und der Stand ist der erste, der irgendeinen
Gap
ägyptischen
oder
Gott hat,
so.
ne? Gell, ja. Ja, mit dem Kampf tue ich mich ein bisschen schwer, weil man
Echt?
merkt richtig, das ist so der Prototyp für so einen automatischen Stand-Battle. Und ich muss schon sagen, man merkt, dass die Formel da noch nicht so cool war. Dazu wird halt auch noch Iggy eingeführt, den ich auch insgesamt nicht so cool finde. Vor allem in der OVA, wo er ja wirklich eigentlich gar keine Entwicklung bekommt. Und man nur so sieht, am Anfang voll eine Hassbeziehung, dann so Love-Hate und dann stirbt Iggy. So, okay. Bisschen zu schnell abgehandelt. Einfach auch dadurch, dass, hey, 6 Episoden Zeit. Wenn man den Pet Shop Fight nicht animieren will, dann ist es praktisch nicht möglich, das anders zu machen.
Ja, positiv kann ich hervorheben. Das einzig Positive, was hier mit Iggy besser gemacht wurde, er ist nicht ganz so hässlich gemacht worden. Finde ich ihn da ein bisschen, sieht er vom Design her ein bisschen attraktiver aus.
Ich finde ihn fast hässlicher, um ehrlich zu sein.
Nee, also da gerade auch noch das Lustige dann am Schluss, kurz zu seinem Tod, haben auch extra gemeint, okay, das Character Design wird nochmal ein bisschen schöner gemacht zu dem Zeitpunkt. Ein bisschen besser. Ist dir sofort aufgefallen.
Okay. Aber du sagst, du fandest den Endul-G-Fight nicht schlecht. Dann sag doch mal, warum.
Das ist nicht unbedingt erstmal, muss ich auch sagen. Ich finde Endul sein Design echt nice. Also, es gefällt mir ganz gut. So als Blinder, der halt mit seinem auch gut aussehenden G-Stock da hier. Ja. Damit
das ist in den Sand. Ein sehr edler Gehstock.
Ja, Sand halt hört. Also sein Design finde ich ganz gut. Ja, und so Kampf finde ich in Ordnung. Also ist jetzt nichts, wo ich irgendwie dagegen gehen würde. Es hat halt verschiedene Stufen. Dadurch ist es ja auch sogar eine Folge, die über, ein Kampf, der über zwei Folgen geht. Das heißt, die Stufen mehrere, die dann auch mehr werden, als auch dann wie am Schluss Jotaro das Ganze löst, finde ich gut. Das heißt, dass er erstmal das schlau löst, mit dass er halt Iggy findet, Iggy nutzt, fliegt. Das heißt, da gibt es weiterhin noch mehrere Stufen. Und aber dann auch, hier fand ich ganz cool, wie dann Iggy auf ihn geworfen wird. Die Animation, das hat mir auch ganz gut gefallen. Ja.
Ja.
Das ist also schon in Ordnung.
Ich finde, ich weiß, warum der bei einer Adaption zwingend dabei sein muss. Weil er einfach Iggy einführt in eine schon bestehende Gruppe. Weil er erklärt, warum Kakyoin nicht dabei ist. Bis zum Ende.
Ja, da kann ich auch gleich mal sagen, ich war mir bei vielem nicht mehr sicher, wie das jetzt ich sag mal, Original war, weil ich glaube, Part 3, die Anime-Adaption hat es ganz gut adaptiert. Mhm. Ob da Abkürzungen genommen wurden, ich so, war das hier, wo Kakyoin so seinen Augen geschnitten wurden? Das hätte ich gar nicht mehr sagen können, aber
ja, doch, war ja anscheinend war da. So. Also das stimmt ja, schon, das ist der richtige Punkt. Das ist
schon korrekt.
Die Sache ist, ich fand und da werden wir später drauf eingehen, in der 2000er OVA, da gab es ein paar Dinge, die zusammengelegt wurden, die ich ganz gut fand, wie sie zusammengelegt wurden. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich drauf. Vorher noch, ich muss sagen, es ist mein Lieblings-Standfight aus dem Egypt-Arc mitadaptiert worden, der Darby-Fight.
Hm?
Ja, genau. Den mag ich eben sehr, weil es eben sehr dieses Mindgame ist, was ja spätere Stand-Battles auch oft haben. Bisschen schade, dass der andere Darby, der jüngere Darby, nicht mit vorkommt. Deswegen musste man auch mit, ich glaube, Avdol ein bisschen komisch machen und wie sie Dio finden, hat man dann auch ein bisschen komisch gemacht. Aber ja, an der Stelle gab es dann doch Abkürzungen. So, dann hätten wir das auch geklärt.
Ja, genau. Also, wir haben mehr oder weniger einmal, wie Iggy eingeführt wird und halt der Endul-Fight. Das, was du gerade gesagt hast, eine Episode ist Gabi. Und dann die letzten drei Episoden sind dann, wie sie Dio treffen, / Vanilla Ice. Und das sind einfach so mehr oder weniger, was, glaube ich, auch in allen anderen Adaptionen dann so adaptiert werden würde. Das ist möglichst gut.
Der Vanilla Ice-Fight ist leider auch so ein bisschen was dem Ganzen noch so im Weg steht. Klar, den muss man auch mit adaptieren.
Ja.
Aber gerade wie Dio mit ihm umgeht, gerade wie er ihn dann beißt und so, da wird nicht so ganz klar, was da die Dynamik zwischen den beiden ist. Ich meine, für uns ist es irrelevant, weil wir ja die anderen Teile schon gesehen haben.
Genau.
Aber ich glaube, gerade wenn man 1993 beziehungsweise 94 die OVA schaut, den Manga nicht gelesen hat, hat man keine Ahnung, was da abgeht, warum Dio jetzt auf einmal seinen Untergebenen weist. Aber ja, das ist ja auch nicht die Zielgruppe.
Daher. Das sind die drei Sachen, das, was du auch schon angesprochen hast, mit Zusammenlegen. Also hier merkt man es eher, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch chronologisch, das heißt, zuerst dann die 2000er und dann die 90er angeschaut. Hier war es eher so, was ich vielleicht auch erwartet hätte, dass es so eine Compilation ist, die halt mit ein bisschen Abkürzung. Und man hat sich auf jeden Fall in den 2000ern bemüht, dass man das halt schon, wie soll ich das jetzt sagen, ein bisschen versucht, so logisch Sinn zu machen, dass es nicht abgehackt ist, dass dann also, die OVA so als Gesamtheit auch einfach einer logischen Struktur folgt.
Also vor allem in den 2000ern hat man halt viele Standfights ausgelassen. Da hatte man ja auch mehr Spielraum, gerade das Silver Chariot und Strength zusammenzulegen. Dafür sowas wie, Oh, wie hieß sie? Die Begleiterin, die so für ein kurzes Stück mitgekommen
Ja, genau,
ist.
als kleine Mädchen.
Die hat man komplett gecuttet, was man ja auch besser machen kann, wie irgendwie Iggy zu cutten oder so.
Ja.
Und man hat dann schon die wichtigsten Sachen mit reingenommen. Dass wir jetzt Susanne nicht sehen oder Def 13 oder so Sachen. Ja, danke.
Ja.
Das sind auch eher so die schwächeren Kämpfer. Also wir haben mit Justice haben wir den wichtigen Fight. Emperor Hangman ist ja auch so ein bisschen der Fight, den man unbedingt sehen will in der Adaption. Und die ersten drei Folgen war ja mehr so, wir assemblen das Team. Von daher, das ist schon ganz gut, ganz stringent gemacht.
Ja, genau.
Fand ich, hat man in den 2000ern dann ein bisschen besser getroffen. Aber gut, die 95er-Adaption, die hat ja dann, die hat ja im Prinzip einfach nur versucht, den Dio-Fight zu inszenieren und dann vorher so ein bisschen Intro zu geben und vielleicht noch Darby mitzunehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, der den Darby-Fight ganz gut findet.
Ja, genau. So ist auf jeden Fall ganz interessant gewesen. 95 sagen wir die ganze Zeit, das war ja 93, 94. Den 90er OVA war natürlich noch zur Zeit von Cell Animation. Fand ich okay. Also gerade speziell fand ich die Backgrounds dann auch in Kairo. Die haben mir
Ja.
echt gut gefallen. Die fand ich super. Die Character Designs sind ja da auch in der 2000er OVA recht gleich geblieben. Das heißt auch farbmäßig, was für uns vielleicht ungewohnt war, waren natürlich dann die blonden Haare, sind in den neueren Adaptionen sind ja eher grau. Das heißt bei
Bei
Alt-Josef,
Joseph,
genau,
ja.
Alt-Josef und Polnareff. Ja, aber so war auf jeden Fall in Ordnung.
Dios Design ist auch irgendwie ein bisschen leider nicht so cool wie in der David Production Adaption, aber kann ich in dem Fall halt verstehen, ist
Ja,
okay.
was ich ganz geil fand, einfach mit so ein bisschen der Cell-Animation-Farbe und so weiter, dieses ikonische Panel von Dio zu sehen, wie man ihn von hinten verdunkelt sieht.
Ja.
Das ist halt einfach so von der Farbgebung, fand ich viel geiler als jetzt diese moderne, glattgestriegelte. Das hat mir richtig gut gefallen. Also, das fand ich super.
Ja, dafür haben sie im Kampf leider nicht den Roadroller gehabt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine große
Das war ein
Enttäuschung.
bisschen schade.
Ja. Und natürlich auch kein Rollroller da. So, also was du auch schon gesagt hast, Dio, ich weiß nicht, ob das normale Character Design ist mir jetzt nicht irgendwie anders aufgefallen. Ich fand persönlich eher schlechter, aber das habe ich dann noch mal geguckt, auch paar drei normale Adaptionen von David Productions. Nachdem er halt Joseph Blut hat, finde ich jetzt auch nicht so super. Also gefallen mir beiden nicht so sehr.
Ja.
Ja, aber das, was soll man dazu sagen? Ja, so ist auf jeden Fall interessant einfach zu sehen, weil heutzutage verwöhnt man ja mit JoJo einfach die David Production Adaption und da sind halt einfach die ikonischen Sachen dabei und die hat man halt hier ja gar nicht. Einmal natürlich Farbgebung, das heißt, dass sich Farbe krass voll verändert in Situationen und so weiter und natürlich noch die, ist es Otome-Poesie? Nee,
Ja, die
Onomato-Poesie.
ja, die Lautschrift für Geräusche und so weiter, die man ja aus Manga kennt.
Ja, da hatten wir nur einmal oder zweimal in den 90er, in der 90er OVA ein Ausrufezeichen. Aber das war's
Ja.
auch. Ja.
Wobei ich sagen muss, was mir auch noch ein bisschen negativ aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es Gewohnheit ist einfach, aber ich fand die Voice Actor auch nicht so gut. Am schlechtesten im Vergleich finde ich sogar tatsächlich Dio, weil die neue Stimme passt einfach so perfekt auf den Charakter und die 90er OVA beziehungsweise auch die 2000er OVA hätte das nie so gut machen können.
Ja, also er ist halt
Einfach
ikonisch.
das Casting ist so perfekt von David Production, dass es ja schade ist, dass man da im Vergleich nicht so nachziehen kann.
Ja, Voice Acting. Polnareff finde ich okay. Also der hat, fand ich, hat seinen Job gut gemacht. Die beiden Highschooler wirken dann auf jeden Fall ein bisschen älter mit den Stimmen. Das ist mir auf jeden Fall so aufgefallen. Selbst obwohl jetzt der neuere Jotaro ist, hat ja auch eine dunklere Stimme, aber da kann man noch irgendwie sich denken, dass er vielleicht Highschooler ist. Das war da auf jeden Fall schon noch ältere Stimmen.
Ich finde, ja, alle Stimmen sind irgendwie ein bisschen schwächer. Es gab keine, wo ich gesagt hätte, die ist jetzt besser als in der neuen Adaption. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es auch ein guter Teil Gewöhnungseffekt ist. Du hast ja auch schon gesagt, heutzutage verbindet man einfach die David Production Umsetzung mit JoJo.
Ja, auch wenn ich halt sagen muss, dass, glaube ich, einfach das, was halt wie Dios Voice Actor das rüberbringt, der ist ja dann schon so ein bisschen dieses leicht exzentrische, aber auch böse, hat halt schon mehr als, also das, was dargestellt wurde, finde ich jetzt mit dem alten Voice Actor war so ein bisschen kalkulierender. Darum hat mir dann eher sogar am besten dann gefallen, nachdem Josephs Blut getrunken wurde, weil er dann auch so ein bisschen dieses. Er war nicht mehr so ruhig, sondern auch so ein
Ja,
bisschen, wie halt dann
im
man den
Kampfrausch dann,
neueren Dio kennt, dass er ein bisschen aufbrausender
ja.
war. Und es passt einfach besser zu Dio. Und das war halt erst, ab dem er dann halt Josephs Blut getrunken hatte. Das ist mir auf jeden Fall aber positiv aufgefallen, dass ich dann gesagt habe, ah, okay, jetzt geht er so in die Richtung, wie ich das, glaube ich, gerne gehabt hätte, von der Voice Direction die ganze Zeit über. Ja, das sind auf jeden Fall so diese paar Dinge, die auf jeden Fall ein bisschen anders sind.
Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, über die 2000er OVA im Vakuum zu sprechen, gerade weil es ist im Prinzip nur, also die Hälfte davon ist ein großer Kampf, den wir schon besprochen haben. Dann gibt es einen kleinen Kampf, den wir, ich glaube, beide sehr gut finden, den wir auch schon besprochen haben. Und dann gibt es einen Kampf, den ich schlecht finde, wo wir tatsächlich, glaube ich, gar nicht so ins Detail gegangen sind, als wir über Stardust Crusader gesprochen haben. Aber einfach, weil dieser Kampf auch nicht so geil ist.
Ja, ich kann auch vielleicht so zwei, drei Szenen einfach sagen, weil zu Plot müssen wir nicht mehr viel sagen. Das kann man dann schön noch mal Part 3 von Jurens Bizarres Adventure angucken, Abenteuer angucken, anhören. Und das war einmal zum Beispiel der First-Person-Shot, als Iggy auftaucht, fand ich ganz interessant. Einfach, dass Chotaro jetzt auch Zigarette rauchen darf, ohne zensiert zu werden.
Ja, das ist einfach der Zeit geschuldet.
Genau, aber in den Blu-ray-Versionen von Part 3 wird es ja nicht so sein, aber wir kriegen ja nur die TV-Version, wenn wir irgendwie auf Crunchyroll streamen oder so. Genau, dann war zum Beispiel, dass Chotaro am Schluss auch noch Tränen in den Augen hatte bei dem bei der Gruppenumarmung.
Oh ja,
Weiß ich ja nicht so.
das fand ich. Ich weiß nicht, wie es im Manga ist, aber ich fand das in der David Production Adaption auch deutlich besser gemacht, als er dieses Foto einfach sich anschaut, wo alle
Ja.
Stardust Crusader zusammen sind. Und da, das vermittelt mehr die Melancholie und dieses Fernweh, ohne Chotaros Charakter so zu verletzen, in Anführungszeichen. Weil Chotaro ist halt einfach dieser Tough Guy. Ja, und da passt dieses mit den Tränen in den Augen nicht so gut dazu.
Ja. Dann zum Beispiel die Autos, natürlich fand ich ganz nice. Audio-Animation hat mir ganz gut gefallen, aber speziell hier das Emeraldo Splash im Auto bei Dio. Das fand ich noch ganz gut. Als Dio Josef jagt, wirkt es teilweise ein bisschen unfertig, so
Josef.
bläulich. Ja, Joseph. Mit den Rändern halt so. Weiß nicht, ob dich dann noch dran erinnern oder ob es dir auch aufgefallen ist, ob du dachtest, so, okay, das wirkt gerade ein bisschen.
Ich weiß nicht, ich habe viel von diesen Sachen einfach drauf geschoben, dass es Cell Animation ist. Aber natürlich, so für OVAs hast du einen festen Zeitraum, in dem die fertig sein müssen. Die müssen dann auch noch gepresst werden und so weiter. Aber dafür, dass eigentlich OVAs ja immer mit ein bisschen mehr Budget behaftet sind, fand ich schon, hätte man besser machen können.
Okay.
Sah tatsächlich ein bisschen unfertig aus.
Ja, ich dachte, könnte vielleicht sogar positiv für Lukas sein, weil sonst würde ja vielleicht die Auren und das bisschen Rumgefliege vermissen. Wurde ja nur angedeutet, aber dass sie eine Aura entwickeln und dann rumfliegen, war ja nicht. Und ich fand natürlich interessant, okay, wie sieht Are You Approaching Me? I can't beat the shit out of you without
Ja.
getting closer, wie das da umgesetzt wurde. Das Manga-Panel ist halt von allen Adaptionen, sage ich mal so, das Beste. Also ist ja keine Adaption, aber du weißt, was ich meine. Von allen
Ja,
Umsetzungen.
dieses Manga-Panel ist einfach ikonisch
Ja.
und war schon für den Manga ikonisch, war für die David Production Animation ikonisch,
Nee,
war
da war es auch nicht
hier.
so gut halt. Das meine ich. Also bei
Ja, aber
beiden
es war hier
Umsetzungen
aber
waren
leider
eher
auch
so,
nur okay.
ja. Habe ich
Oder?
gehofft. Ja, war beides leider nur okay. Ich habe gehofft, vielleicht hat die OVA zumindest das richtig geil gemacht, weil das Manga-Panel, die Energie hat man bei beiden Adaptionen nicht richtig umsetzen können, leider. Bisschen schade. Ja, und der Walkman am Ende muss ich halt ein bisschen kichern, weil genauso wie auch zwischendrin gab es ja hier 7-Up, Coca-Cola. Gerade 7-Up
Ja,
bei Kakyoin mit seinen grünen
das ist
Fähigkeiten fand ich
mega
ganz lustig.
gut. Ja.
Das fand ich ganz. Nice, hat mir ganz ein Kichern gebracht. Ja, aber so war jetzt auf jeden Fall ganz interessant einfach, das zu sehen. Ich habe ja schon gesagt, Hintergründe fand ich am interessantesten, am besten nochmal so ein kleines Highlight-Reel zu haben. Dadurch, also es war auf jeden Fall besser, als es nochmal in der David Production zu sehen. Das heißt, du hast wirklich nochmal was ganz anderes so ein bisschen gehabt, auch wenn du wusstest, was passiert, aber du wusstest ja nicht, wie die Kämpfe stattfinden
Ja,
und so weiter. Das
ja.
heißt, das hat mir zumindest noch ganz gut gefallen. Ich war dann einigermaßen unterhalten in den 6 Episoden.
Ja, das ist halt eine gute Story. Es ist halt aufs Allerwesentlichste kondensiert. Und man kann sich das schon mal anschauen. Wenn man Lust auf Stardust Crusader hat, aber sich denkt, boah, ey, jetzt 39 Episoden oder nee, sind ja 48 Episoden. Muss jetzt nicht noch mal komplett sein, dann kann man schon das schauen. Obwohl man da natürlich Abstriche machen muss. Das ist ganz klar.
Als die erste OVA angefangen hatte, musste ich auch ein bisschen kichern, weil ich dachte, ach, so Klischee, typischer 80er oder ja, 80er, 90er Anime OVA fängt damit an, dass schön eine oberfreie, nackte Frau geopfert wird. Weil, das ist natürlich ganz interessant, wir haben es natürlich später gesehen, aber wie auch die 2000er OVA haben sie die ersten 3 bis 5 Minuten, hier sind es 5 Minuten, so ein bisschen die Credits zwischen Reihen gesprungen zu was Altem. Und hier ist es so ein bisschen, sage ich mal, so leicht Part 2 Adaption, weiß ich nicht. Ich glaube, das war auch, kam in Part 2 mal so als Flashback drin vor, sowas ähnliches.
Sicher?
Ich glaube,
Ich
das war
kann mich
sowas.
nicht mehr dran erinnern, aber du hast Part 2 auch
Ja,
frischer gesehen als
aber
ich.
das bezieht
Ja,
sich auf jeden Fall halt
ich
auf
muss auch
Part
sagen,
2.
ja, also generell, es geht ja darum, einfach ein bisschen diese Maske zu erklären, aber im Endeffekt hätte man sich sparen können. Also vor allem diese 5 Minuten einfach, das ist ein bisschen zu lang.
Kurze Frage, bevor wir kurz jetzt zu 2000er OVA gehen. Wenn du das auf VHS-Kassette in den 90ern gefunden hättest und geschaut hättest, was hättest du dabei gedacht?
Das Problem an der ganzen Sache ist, die Charaktere werden halt null eingeführt. Du wirst halt komplett in die Handlung geworfen. Und ich meine, das ist ja auch fein. Diese OVA richtet sich eindeutig an die Leute, die den Manga schon gelesen haben. Und einfach diesen Teil an JoJo Story animiert sehen wollen. Aber für alle anderen ist es halt einfach nichts. Für alle anderen ist es halt so, hä? Was? Wie jetzt? Was ist ein Stand? Ah, okay, dieses Wasserding ist ein Stand. Ah, dieser komische Mann, der hinter dem steht, ist auch ein Stand. Okay, warum ist das als Genre mit Vampir gekennzeichnet? Warum saugt Dio seinen Kollegen aus? Warum setzen wir Seelen? So, hä? Also das sind dann sehr viele Fragezeichen. Warum setzt er die Seele von seiner Mutter zu Hause? Warum liegt diese Frau im Krankenhaus? Oder ja, du weißt, was ich meine. So, es sind sehr viele Fragen, die einfach unbeantwortet sind. Wenn du die 2000er OVA vorher geschaut hast, dann macht es deutlich mehr Sinn. Aber ja, Zielgruppe ist auch da einfach der, der den Manga schon gelesen hat.
Wir haben auch kurz überlegt, ob wir diese Folge in unsere Satoshi Kon-Reihe nehmen, weil Satoshi Kon in den
Weil er hier
90ern,
mitgearbeitet hat, aber
genau.
nur bei dem Ägypten-Teil.
Ja, in Episode 5 waren nämlich Scriptwriter und Storyboard Artist, Schrägstrich Episode Director und hat ein bisschen Key Animation Episode 2 gemacht. Ich habe darauf geachtet, war auf jeden Fall gerade mit der Kakyoin, das war ja Kakyoin gegen Dio. Auch ein bisschen coolere, finde ich so, Kämpfe, Schrägstrich, Fähigkeiten, wie man das so darstellen kann und so weiter. Wir haben ja schon gesagt, Seven Up und Kakyoin. Ja, aber ist jetzt auch nicht großartig was gewesen, wo man
Ja,
denken könnte, es war garantiert Satoshi Kon hier.
nee, so also das nicht. Aber er hat schon eine der besten Episoden dafür bekommen.
Ja.
So inszenatorisch kann man da noch mit am meisten machen.
Gut, aber jetzt die 2000er OVS.
Dann in der 2000er OVA, genau. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich finde es ganz gut, wie am Anfang viele Sachen zusammengelegt wurden. So ein paar Dinge sind schlechter umgesetzt, glaube ich. Also diese ganze Nummer mit Kakyoin, dass es einfach irgendeine random Person im Wald trifft, die da einfach mit vorbeigekommen ist. macht irgendwie ein bisschen weniger Sinn als mit der Schulkrankenschwester. Der Kampf ist auch eher nicht so interessant, auch nicht so gut inszeniert. Ja, ach so, ja, vorher kommt ja noch natürlich die Episode mit dem bösen Geist. Ich finde, da haben sie auch ein bisschen zu lang drauf rumgesessen. Für das, also ich glaube, in der David Production Adaption ist es auch deutlich kürzer und die haben deutlich mehr Zeit. Und du hast hier dann so diese 7 Episoden und du verbringst so viel Zeit damit, dieses Konzept Stand zu etablieren. Und man muss sagen, für David Production war das auch ein Konzept, was sie neu etablieren mussten, weil vor Part 3 gab es halt noch, natürlich noch keine Stands. Aber die sind da kürzer durchgekommen. Das war ein bisschen kompakter.
Ja, das war natürlich das, was wir zuerst gesehen haben. Das heißt, wir hatten dann schon digitalen Stil, glaube ich. Das wurde, glaube ich, alles digital gecolored. Was mir sofort aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, ich hatte so das Gefühl, was ich bezeichnen würde, ist alles ein bisschen mehr gritty. Also
ja, es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es in diesem Zeitraum Ende 90er,
Anfang 2000er. Also ich habe es ja auch geschrieben, Beleuchtung irgendwie Klischee aus der Ära. Ja, genau so, ja, alles ja. So ein bisschen dunkler. Wir haben auch diese leicht mysteriöse, gruselige 90er, 2000er Musik.
Ja, die Musik ist mir auch krass aufgefallen.
Ja, das war auch, fand ich ganz lustig, bei beiden OVAs, also auch schon 90er, wurde auch Skywalker Sound erwähnt, die anscheinend mitgearbeitet haben, was ich ganz lustig fand. Ja, aber was mir, zwei Sachen sind mir zuerst richtig auf den Sack gegangen. Erstmal, wieso muss man dieser komischen Kette von Jotaro auch noch einen Soundeffekt geben? Boah, ging das mir auf den Sack am Anfang. Das haben sie ja auch gelassen oder auch einen zweiten Teil nicht gemacht oder so. Aber gerade am Anfang, in der ersten Episode, boah, nee. Und ey, Kakyoin, dieses dein scheiß Ohrenanhänger da. Was ist das denn für ein Kack? Mies. Also,
ja.
Das sieht ja richtig scheiße aus und öfters allem, mal auch wie so ein fucking Mikro oder so.
Es sieht schlimmer aus wie in der 2000er, wie in der 90er OVA. Und das, obwohl die das halt aus der 90er, aus dem Character Design der 90er OVA mit übernommen haben.
Ja.
Und es sieht einfach nur schlecht aus.
Also, das fand ich richtig, boah, das ging gar nicht. Also, es sieht richtig, richtig kacke aus. Ich habe doch auch extra nochmal nachgeschaut, ob der Manga, ob das vielleicht Manga-treu ist, wo ich dann denken könnte, okay, der hat vielleicht Araki oder sowas das schon kacke gemacht. Aber nee, das war eher so Part 3 David Productions-Adaption, eher so in die Richtung. Das heißt, wer auch immer der Character-Designer war, keine gute Wahl.
Ja, ich hätte, also ohne in den Manga geguckt zu haben, hätte ich auch nicht erwartet, dass Araki sowas designt, weil für jemanden, der sich so viel mit Design beschäftigt hat, gerade Modedesign, gerade Outfits und so weiter, hätte ich das ganz schön enttäuschend gefunden, wenn er das so gemacht hätte.
Ja.
Weil, sind wir mal ehrlich, die Jojo Character Designs sind alle ziemlich Peak-Mode. Ja. Und das wäre dann ein bisschen aus der Reihe gefallen.
Hier, Part 3 ist ja alles noch Character-Design-mäßig recht bulkig. Aber zumindest, wenn wir jetzt David Productions anguckst, da ist speziell Kakyoin zum Beispiel, der geht ja schon noch ein bisschen so in die schlankere Richtung. Halt ja, richtig breiter.
Ein bisschen größer, ein bisschen schlanker.
Rücken, aber da ein bisschen schlanker. Und hier ist ja komplett einfach bis nach unten so ein Schrank. Was
hier
dann,
sind die alle Schrank, ja.
Ja, was ich natürlich auch bisschen schlechter finde, als auch das, was ich schon vorhin gesagt habe, mit den Stimmen dann zusammen, dass die ja noch mal älter wirken. Also nicht wirklich jugendlich. Das heißt, das fällt dann auch noch ein bisschen mit rein. In den 2000ern, ich habe dann noch mal extra in den 90ern geguckt und darauf geachtet. Ich weiß auch nicht, ob es am Ende nicht mehr so war. Ich glaube, da haben sie ein bisschen geändert. Aber gerade am Anfang, dass sie wahrscheinlich computermäßig das so genutzt haben, dass die Stands durchsichtiger waren. Das heißt, dass sie ja diesen blauen Schimmer hatten. Und also in den 90ern waren sie auf jeden Fall, glaube ich, größtenteils gefestigt. Ich weiß nicht, zum Ende hin der 2000er OVS waren sie, glaube ich, auch teilweise eher nicht durchsichtig. Bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Das war noch so ein Ding, wo mir sofort aufgefallen ist, okay, hat man wahrscheinlich ein bisschen so genutzt, die 2000er-Technik, hey, wir können da so einen durchsichtigen Effekt ganz einfach reinmachen, lass mal machen, weil das sind ja Geister. Ja.
Ja, aber das hätte man mit Cell Animation auch locker machen können. So, das ist keine neue Technik so.
Ja.
Das hat man dann einfach gemacht, um es zu machen, wenn das tatsächlich wegen digitaler Technik gemacht worden wäre.
Genau. Du hast schon erwähnt, ich weiß auch gar nicht, wie war Hierophant Green, waren es zwei Episoden oder eine Episode? Auch im Part 3.
Das war nur eine Episode.
Okay, aber du hast es schon erwähnt, also im Wald, nicht im Klassen- bzw. im Krankenzimmer. Ich dachte, das wären zwei Folgen gewesen, aber okay.
Nein, aber die
Zusammenlegung, dass wir Strength, Stärke und halt Polnareff haben. Da sieht man auch wieder, dass zum Beispiel Polnareff wird ja da eingeführt und aber er hat zumindest die Sachen, die so bei seiner Anführung da waren, hat er hier auch. Also einmal mit dem Feuerrad, dann das auch besiegt wird durchs Feuer, durch unten und so weiter. Also die Sachen sind noch alle ein bisschen gleich gewesen, geblieben, wie der Kampf stattfand.
Ich finde das mit der Zusammenlegung von Polnareff und Strength, fand ich, ist der cleverste Move gewesen, den man mit den 7 Episoden machen konnte. Weil man zum einen schon mal showcased, dass Stand-User auch zusammenarbeiten können. Man hat diesen eher langweiligen, wir suchen den Stand-User von dem Schiff, Moment dafür genutzt, das eben zusammenzulegen. Dieser Affe macht ja dann auch eigentlich nicht so wirklich viel. Und man konnte das schon mal etablieren für den nächsten Bereich, wo es dann eben um Whole Horse und um den Hangman geht.
Ja. Und das wollte ich dich nochmal fragen, weil da hätte ich auch nicht mehr gewusst, wie das ganz abgelaufen ist. Die sind vorher schon mal in einem normalen Flugzeug geflogen mit anderen Leuten, oder?
Ja, aber man hat nicht so wirklich die Erklärung bekommen, warum sie danach nicht mehr geflogen sind. Ich fand es ein bisschen komisch, weil als sie losfliegen und der Stand benannt wird, sieht man ja so einen Typen so um die Ecke gucken und man denkt sich so, ah, okay, den Fight haben sie zumindest auch kurz abgehandelt, weil der steht ja in keinem Episodentitel. Aber nee, gar nicht. Die sind dann einfach nicht mehr im Flugzeug und nehmen dann einfach das Schiff.
Ja, also nee, ich fand das eigentlich so ganz gut gemacht, weil sie sind ja dann mit dem Privatjet geflogen, weil der andere ja nicht funktioniert hatte und so weiter. Das fand ich ganz gut, weil ich ja das gesagt habe, dass es logisch Sinn ergibt, dass man halt da mehr umgeschrieben hatte, dass das halt auch wirklich, okay, sie fliegen dann, stürzt ab, dann fahren sie Wasser nach, sie kommen nach Indien an mit dem Schiff, bla bla bla. Das fand ich dann ganz gut gelöst eigentlich so.
Ich finde gerade der Kampf in der Luft war ein bisschen confusing gemacht. Es war nicht so straightforward wie bei David Production jetzt.
Okay, ja. Gut, aber ja, dann auf jeden Fall, wir haben halt Polnareff, du hast deinen Starfinger, wo du dich wahrscheinlich drüber gefreut hattest.
Starfinger ist ja so eine...
Das Wichtigste.
So die eine Fähigkeit, die einmal benutzt wird und dann nie wieder. Und die haben wir hier auch einmal und nie wieder.
Genau, Whole Horse und Hangman, finde ich auch, war eine gute Adaption. Café Gaylord hat mir gefallen.
Ja, aber gerade Emperor und Hangman, das ist so den Kampf, den du auf jeden Fall hier in dem Teil adaptieren willst, genauso wie den Enya-Moment. Und dass darauf der Fokus gelegt wurde, fand ich ganz gut. Weil es gibt ja mehrere Sachen. So Temperance ist eher nur wegen diesem Reo interessant. Und Death 13 ist eher so mittelspannend. Dann gibt's noch den Moment mit der Puppe im Hotel. Ich weiß nicht mal mehr, welcher Stand das ist, aber der ist auch eher so meh. Gerade in dem Teil von Jojo gibt's noch viele Standkämpfe, die eher uninteressant sind. Wobei auch in Ägypten gibt's die noch, das Schwert, was glaube ich Anubis ist, ist eher so, naja, was ich über Gap denke, habe ich schon klar gemacht. Also viele von den Stand-Battles sind eher so mittelcool. Und dass man da halt eben sich auf die wichtigsten konzentriert hat, ist halt absolut gerechtfertigt.
Ja, und dann Justice hat ja auch eine Doppelfolge bekommen, wo dann auch recht viel zum Ende hin, glaube ich, geändert wurde, würde ich so sagen, was ich noch in Erinnerung hatte.
Ja, gegen Ende einfach, damit man so ein bisschen das Highlight hat für die OVA wahrscheinlich.
Ja, ich war auch von Anfang an verwirrt. Okay, hatte Dio so eine heiße Beraterin? Weiß ich gar nicht mehr, war da was? Ich weiß zwar noch so Frauen, okay, die eine war ja so ein bisschen, war das Empress, die hier auch so ein bisschen attraktiver sein sollte mit ihrem Stand? Ich weiß nicht mehr ganz. Ich dachte nee, aber nee.
Ich glaube, du sprichst von der mit dem Magnetismus, ne?
Nee, das war, die meinte ich nicht. Es war doch noch eine andere, wo sie dann so eine Karte gezeichnet haben. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber da war noch was. Die Freundin von Whole Horse, die dann sich auch revealed hat, dass sie auch in Wirklichkeit ein Stand-User war. Also dieses komische Mädchen. Da war noch
kann
was.
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Okay. Sagt ihr schon wieder aus.
Ist aber ja auch nicht so wichtig. Wie gesagt, die meisten Stand-Battles zu dem Zeitpunkt waren nicht so cool.
Ja, ich war auf jeden Fall so verwirrt, weil ich dachte, oh, okay, so eine attraktive Figur, hätte ich mich dran erinnern können. Hat sich herausgestellt, war jetzt einfach nur Fanservice, weil das war irgendwie eine andere Version dann von Enya. Ja. Also ich sag nichts dagegen.
Enya auch sehr attraktive Person auf jeden Fall.
Nee, aber zumindest ihre jüngere Form habe ich nichts dagegen. Hat mir gut gefallen.
Ja. Verstehe ich. Da habe ich auch gedacht, das ist doch was für Julian.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, das ist A, was für Julian. B, okay, warum sieht Enya jetzt so aus? Das ist ja komisch. Und dann war es ja doch die alte Frau.
Richtig,
dann hat
ja.
Das gepasst.
Da hat mir zumindest die eine Szene mit ihr gefallen, wo sie dann immer sagt, lacht. Ja, und das war auch ein bisschen komisch, dass Polnareff die Referenz macht, dass er immer auf die Toiletten angegriffen wird, was ja nicht so ganz funktioniert, weil es ja bis jetzt nicht passiert ist.
Ja, aber man hat auch viel davon weggeschnitten, wie sehr er dann an dieser Toilette rumgelutscht hat.
Ja, dass sie halt auf diesen coolen einzelnen Türmen stehen, das war, glaube ich, alles neu, ne? Dass sie auch draußen waren, natürlich, dass dann auch Abdul wiederkommt, der kommt ja irgendwann anders. Ich weiß nicht, wo er nochmal kommt.
Der kommt wann anders, ja, mit Wheel of Fortune. Ist das, nee, nicht Wheel of Fortune, das ist, glaube ich, das Auto. Es gibt einfach dieses Auto-Stand-Battle.
Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall, der kommt auch irgendwann später.
Mit diesem Genie auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch, keine Ahnung, was das für ein Stand ist. Ich habe auch.
Ja, ich weiß auf jeden Fall nicht mehr. Egal. Ja, da war eine coole Szene, die richtig toll animiert war, als die Nebelzombies aus der Tür auf Jotaro zufliegen und dann später einfach alles, was mit Justice zu tun hatte. Das heißt, dem Nebelding, wie er eingeführt oder wie Justice eingeführt wird, wie er sich hin und wieder bewegt, das war ganz geil von der Animation. Das hat mir gut gefallen.
Ja, und natürlich wieder der geile Hype-Moment, wo einfach der Nebel aufgesaugt wird.
Ja, ey, ich hab's schon lustiger, ey, ich hab alles vergessen, gell? Ich wusste nicht mehr, wie das am Schluss ausgeht und ist, ach, okay, stimmt, da war was.
Ich wusste nur noch,
gleich Moment.
Ich wusste noch, dass der Stand eingesaugt wird und dass irgendwas mit Jotaros Namen, dass er sich nicht richtig angemeldet hat, dass da so zwei Dinge waren.
Nee, ich hab so
alles
viel
andere
wieder vergessen,
hätte ich auch keine Ahnung mehr gehabt. Aber man muss schon sagen, abgesehen von diesem Emperor Hangman-Ding, ist es schon auch der beste Standkampf, bevor sie in Ägypten ankommen.
Wahrscheinlich. Lukas, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist halt so viel einfach raus.
Ey, sorry. Also, wie gesagt, wir haben über das Auto gesprochen, wir haben über die Sonne gesprochen, wir haben über die komische Puppe gesprochen, wir haben über das Baby gesprochen, wir haben über den Genie gesprochen. Das sind alles keine besonders geilen Standkämpfe. Beim Genie, das Einzige, was mir da noch in Erinnerung geblieben ist, ist Yes, I Am von der Afdol. Und dass sie dem Stand-User in die Röhre gepisst haben.
Ich hätte jetzt nur, also ich wüsste jetzt nicht, wie. Okay, ja, Röhre, wisst, das war mit der Sonne, ne?
Nee, das nee. Das war auch dieser Genie.
Ach so, was der war denn die Sonne noch mal? Ach nee, die Sonne war nur, dass der hinterm Spiegel war.
Ja, genau.
Ja.
Und der Genie hat sich ja im Boden vergraben und hat da seine Luftröhre nach draußen gelegt und Polnareff und Afdol haben da schön reingeschifft.
Boah, das hätte ich. Also ich hätte nur das mit der Sonne noch gewusst. Das war das
Übrigens
Einzige,
auch der Teil von dieser komplette Arc, bevor sie in Ägypten ankommen, hat auch so viel Pipi-Kaka-Humor. Also dieses Polnareff, diese Toilette leer, die füttern dem Baby seine eigene Scheiße, die pissen dem in sein Luftrohr. Es ist so vulgär eigentlich bis zu dem
Iggy
Punkt, wo sie in Ägypten ankommen.
An sich einfach,
Iggy ist dann das Einzige, was dieses Vulgäre noch mittransferiert.
Ja, aber ich hatte dir damals schon gesagt, dass halt Polnareff richtig viel Screentime einfach in Part 3 hat. Also der hat halt richtig viel dagegen zu anderen zu tun.
Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, wie wenig Jotaro zu tun hatte. Weil sie haben halt wirklich so seine Fights eher so rausgenommen. Aber wie gesagt, sowas wie Temperance ist auch kein interessanter Kampf.
Ja. Jotaro hat auch ein bisschen schwächere Auras, die sind auch nicht so.
Ja, das liegt aber auch an dem Voice Actor vom Stand.
Ja.
Das funktioniert nicht so ganz.
Auch ein bisschen schlechter. Was ich noch interessant fand, es gab dann natürlich auch wieder die 5 Minuten, die auch am Anfang sich wiederholt haben. Oder diesmal waren es nur 3 Minuten, glaube ich. Das heißt, einmal halt wie Dio.
Diesmal war es die Story von, wie Dio Jonathans Körper bekommen hat, ne?
Genau. Das heißt, das Ende von Part 1.
Ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe mir beide Intro-Sequenzen nur einmal angeschaut. Ja. Weil ich die dann doch eher eintönig fand.
Ja, genau, habe ich auch immer übersprungen. Sonst das dauert ja alles viel zu lange. Mhm. Das ist ja auch kein tolles Opening oder sowas, sondern es ist einfach nur.
Ja.
Ist einfach Szenen nur immer und immer wieder.
Sehr knappe Zusammenfassung von was bisher geschah. Also nicht was bisher geschah, sondern was ist in der Vergangenheit passiert, was uns zu diesem Punkt geführt hat.
Ja, aber wir hatten dann auch noch mal kurz, glaube ich, als Joseph Jotaro so ein bisschen erklärt mit seiner Familie, haben wir auch noch mal ein paar Szenen aus Part 1 in diesem Animationsstil, was, glaube ich, ganz nett war. Oder? War das hier? Oder war es irgendwann später nicht. Dio? Es war auf jeden Fall, irgendwann hat man noch gesehen, als Dio aufgespießt wurde und ruft
Ja, doch, Jonathan, doch, stimmt, Jonathan. Das war da. Das
ruft
war da.
Jonathan ja. Oder Joestar. Ja, sowas war noch mal kurz dabei. Was immer noch ganz nett ist, wenn noch mal so andere Parts da so ein bisschen reinkamen. Aber ja, das war es dann auch so ziemlich. Ja. War auf jeden Fall interessant, so zu sehen, wie anders adaptiert wurde. Auf jeden Fall, also die David Production Adaption, auch wenn ich sagen muss, animationsmäßig, das heißt Flüssigkeit, ist da jetzt auch nicht immer krass viel dabei, ist halt auch viel eher Limited Animation, aber halt die Direction davon ist einfach ikonisch. Die Farbe. Ja,
die Inszenierung ist einfach sehr
Actor,
on point bei David Production.
Genau, Lautschrift, was wir schon gesagt haben, ist halt alles einfach richtig rausgeholt worden.
Und auch die Animation wird immer besser. Man muss ehrlich sagen, David Production hat am Anfang nicht so abgeliefert, aber mittlerweile sind sie ja schon ein respektables Studio.
Ja, also ich hatte ja auch damals gesagt, dass gerade Part 3 hat ja dann nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Mhm. Also, dass dann nochmal Compositing, auch Animation, bisher so, dass sie jetzt sogar die detaillierteren Character Designs da so ein bisschen behalten, als auch so einfach digitale Dinge. Und auch einfach farbmäßig, dass dieses mit Farbändern, dass es da auch viel mehr genutzt wurde und so weiter. Das ist auf jeden Fall nochmal ein riesiger Sprung bei Part 3, was halt lustig ist, weil wir jetzt da auch einen Vergleich haben. Das heißt, wenn wir jetzt Part 1 und 2 den Stil so ein bisschen verglichen hätten mit jetzt den OVAs, das wäre nochmal anders gewesen als jetzt gerade Part 3. Ja, war zumindest geschichtlich ganz interessant, das einfach mal zu sehen. Das heißt, das hat man jetzt auch mal so hinter sich. Aber ja, das so meme-mäßig, ikonisch ist halt einfach jetzt die neueste Adaption. Und eigentlich, wenn man jetzt nicht irgendwie krass Interesse daran hat, muss man das jetzt nicht gesehen haben.
Ja, genau, das war für uns so ein bisschen Arbeitssieg. Wir haben noch einen Jojo-Part, um die Folge aufzufüllen, weil nur über die Rohan-OVA zu sprechen, ist dann doch ein bisschen knapp. Aber ja, also für uns ist es ganz günstig gefallen im Endeffekt. Du hast es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt. Wenn man so ein Highlight-Reel haben will, in ein bisschen anderen Stil, kann man da schon noch reinschauen. Aber es inszenatorisch ist es halt einfach so hinter David Productions Adaptionen hinterher, dass es sich nicht unbedingt lohnt, das nochmal irgendwie aufzutreiben. Zumal, du hast ja auch schon gesagt, da ranzukommen ist echt nicht einfach.
Ja. Gut, aber jetzt zu was Interessanterem? Fragezeichen.
Ja, ich hab's endlich geschafft, dich zu einer Horror-OVA zu bringen.
Ja, oder kann man so sagen.
Zu einer Horror-Anthologie. Ja, also wir sprechen über Sas Spoke Kishibe Rohan natürlich. Die andere Jojo-OVA, die eben den Manga mit dem gleichen Namen adaptiert. Genau, oder zumindest 4 Chapters davon. Und ich hatte das ja schon mal gepriesen, dass das als etwas ist, was wirklich genau für mich gemacht scheint. Weil ich finde Part 4 ziemlich cool, ich finde Rohan ziemlich cool. Ich finde so horrormäßige Geschichten richtig gut. Und man muss ja ehrlich sagen, es geht so ein bisschen in die Richtung Horror, aber mit dem Stil von einem Stand-Battle, aber ohne Stands.
Ja.
Was ja auch wirklich einfach interessant ist. Das sind wirklich so Stories, wo man sich denkt, ja, das ist so eine Campfire-Story. Das kann man so am Lagerfeuer erzählen. Wichtig für mich ist, in welcher Reihenfolge hast du es geschaut? Hast du es in der Netflix-Reihenfolge geschaut,
ja,
die ja so ein bisschen gemischt ist? Okay, gut. Weil Release-Reihenfolge ist die erste Folge bei Netflix, die 4. Folge. Die 2. Folge bei Netflix ist die 2. Folge. Das haben sie gut gemacht. Die 3. Folge ist die 1. Folge und die 4. Folge ist die 3. Folge. Aber wenn wir es bei den Netflix-Order geschaut haben, dann ist das auch gut für uns. Ja. Dann können wir da einfach über die Netflix-Order sprechen.
Genau, also ich hatte gar keine Ahnung eigentlich, was ich da erwartet. Ich wusste nur, okay, Kishiro Rohan, der hat irgendwas, ich dachte auch, dass es irgendwie eher zusammenhängender wäre. Irgendwie hatte ich da einen Trailer so im Kopf oder sowas, dass irgendwie zumindest eins so, ich weiß nicht,
also
was ich da im Kopf hatte.
Im Endeffekt, handlungsmäßig ist es einfach für 3 der 4 Episoden, wie Rohan im Café in Morio sitzt und den Leuten erzählt, was er so recherchiert, was schon wilde Storys sind, weil wir wissen ja auch, Morio ist eine wilde Stadt. Aber auch Italien ist ein wildes Land. Und Tokio hat wohl auch so ein paar wilde Leute.
Ja, ich hatte dann halt auf jeden Fall mir es kurz angeguckt und dann war ja kurze Einführung, wo er drüber redet und dann ist ja das Opening. Und beim Opening hatte ich schon so, weil es hat ja auch Musik, speziell auch dieses eine, ich weiß nicht, wie man...
Die Musik hört sich an wie aus World of Horror. Also ja. Einfach diesem Indie-Roguelike-Horror-Spiel.
Okay, also ich hatte halt so sofort, okay, dieses Horrorinstrument, dieses Theremin oder was vielleicht da gespielt wird. Ich hatte sofort, okay, das wirkt gerade so ein bisschen wie Geschichten aus der Gruft oder sowas.
Ja,
und dann
genau
am Schluss
so.
Dachte ich so, what the fuck,
das ist halt
das
einfach
so
eine Horror-Anthologie.
Das ist einfach Jojo X-Faktor, das Unfassbare.
Ja, genau.
Weil hier, wie heißt der nochmal, der Kleine?
Koichi.
Ja, Koichi sagt doch auch nochmal, war das auch die Wahrheit oder war es Lüge? Und ich so, what the fuck? Musst du so lachen?
Kishiro Rohan verabschiedet sich mit jetzt schon 5 Franks.
Ja, ist halt echt so. Ja, aber ich habe dann auch sofort gedacht, erste Szene erstmal, als halt Koichi dann mit Rohan im Café saß, okay, Artstyle, wann ist das veröffentlicht worden? War es nach
2020,
oder?
Also zwischen 2017 und 2020.
Ja, wann?
Wobei man auch sagen
muss, Part 4, Part 5?
Ja. Wobei man auch sagen muss, die Animation ist hier deutlich schlechter wie in der Serie, wie in der Hauptserie.
Ja, aber zumindest
Artstyle. Was ein bisschen schade ist für eine OVA so.
Ja, ich wusste halt nicht, ob Koichi war das jetzt eher der Part 4 Artstyle oder eher Part 5 Artstyle. Ich glaube, es geht sogar eher so ein bisschen Part 5.
Ja.
Aber ja, es kommt auch wieder drauf an. Du hast ja schon gesagt, 4 Episoden, du hast 2017 bis 2020, bei uns kamen alle auf einmal in 2020 raus. Die wurden halt öfters mal so einzeln veröffentlicht oder sowas über Jahre. Das heißt, da kann sich vielleicht auch ein bisschen was geändert haben, wer weiß. Aber
ja,
genau. Also, du hast schon erwähnt, Rohan sitzt im Café Morio und erzählt dann immer ein oder zwei Personen so eine Geschichte, die dann so ein bisschen zur Gruselgeschichte, hast du ja schon gut erwähnt, sind.
Ja, die erste Geschichte, die wir in der Netflix-Reihenfolge bekommen, ist
bei der Beichte.
Ja, bei der Beichte, wo es darum geht, Rohan erzählt natürlich Koichi, wie er in Italien Urlaub gemacht hat und sich in den Beichtstuhl gesetzt hat, einfach nur, um die Erfahrung zu haben. Dann setzt sich aber jemand anders auf die andere Seite in den Beichtstuhl und erzählt so seine Lebensgeschichte. Das heißt, wir haben die Geschichte in der Geschichte, was auch schon mal ganz geil ist. Und er erzählt eben, wie er einen Bettler getroffen hat, ihm gesagt hat, hey, ich muss für mein Essen arbeiten, dann kannst du doch auch für dein Essen arbeiten, hier pack mal diese schweren Säcke alle in das Lager. Der Bettler protestiert und sagt, hey, ich möchte bitte erst was essen, ich habe seit 5 Tagen nichts gegessen. Aber der Beichtende besteht darauf, nee, du machst es jetzt. Und dabei kippt der Bettler um und stirbt, verflucht dabei den Beichtenden.
Ja.
Genau. Und zwar sehr mit, wie ist der genaue Wortlaut, ich komme zurück, wenn du am glücklichsten bist. Und entsprechend hat der Beichtende dann sehr, sehr viel Glück in seinem Leben. Und als er seine Tochter beim Spielen beobachtet, kommt der böse Geist von dem Bettler zurück und sagt, hey, also eigentlich wollte ich dich jetzt holen kommen, aber ich will meine Seele nicht beflecken. Wir überlassen es dem Schicksal. Wenn du wenn du 3 Popcorn über diese Laterne schmeißt und mit dem Mund aufhängst, dann will das Schicksal offensichtlich, dass du lebst, dann lasse ich dich in Ruhe. Ansonsten ist es nicht meine Schuld, dass du gestorben bist, sondern deine. Und du hast schon ziemlich... Das ist halt auch so ein geiles Setup, wie du es eigentlich aus so Stand-Battlen kennst.
Genau, also es ist ja das, was du gerade schön sagst, es wird halt so aufgebaut wie so ein Stand-Battle, also dramatisch, dass dann verschiedene Dinge schiefgehen oder nicht schiefgehen. Es gibt ein Nani, etc. pp. Ich wollte noch kurz erwähnen, ein Aspekt ist halt auch so, dass es darum geht, dass er sich ja keiner Schuld bewusst ist.
Genau, ja.
Das ist ja so ein Ding dann, okay.
Er sagt, ja, der Bettler hätte ja auch lügen können. So, genau. Hä?
Was ist das für eine scheiß Ausrede, Alter?
Ja, ich fand auch ganz, ich weiß nicht, ob das zwischendrin jetzt schon war, dass Okuyasu, es kommt ja auch noch dazu.
Ja,
der
ja,
okay. Immer schön kommentiert, so, auch super.
So Peanut Gallery, Koichi und Okuyasu, pff, ach komm, jetzt denkst du dir Dinge aus und du denkst dir so teilweise, Bruder, du hast einen Geist, der einfach Raum löschen kann. Also es sind schon weitaus weirdere Dinge passiert, ganz ja. Ehrlich.
Ich
komme immer noch in Morio, ja?
Ja, ich komme nicht drauf klar, dass halt echt so Koichi fragt, ist das auch eine wahre Geschichte? Ist das nicht komplett gelogen? Das ist halt echt so, wo man schon das mit X-Faktor kommt. Aber,
wo man sich halt auch wirklich denkt, Koichi, ganz ehrlich, bei dir kam ein Betrüger zu Hause vorbei, hat deiner Mutter und deiner Schwester ein Schloss verpasst, um euch auszunehmen bis aufs letzte Hemd und du glaubst jetzt dieser komischen Geschichte über den Bettler nicht? Come on.
Aber dann der große Twist, wie fandest du den? Ich fand ein bisschen dumm einfach.
Ich muss sagen, das ist halt so ein typischer Jojo-Twist.
Ja,
das ist so, automatic, your automatic.
Ja, ich hab deinen Fluch automatisch, indem du die falsche Person.
So dumm. Und dass dann die beiden Geister sagen, ey, das machst du nicht nochmal.
Ja.
Wir lassen dich jetzt nicht aus den Augen. Und wir kriegen dich, beziehungsweise wir kriegen deine Tochter.
Ja.
Und du kannst nichts dagegen tun, weil wir beobachten dich die ganze Zeit. Wenn du was versuchst, dann ist halt früher schon Ende. Und das ist so ein bisschen dieser X-Faktor-mäßige Twist tatsächlich.
Ja.
Und das fand ich unter dem Gesichtspunkt schon ganz geil. Das ist so ein bisschen dieser typische Campfire-Twist. Weil, okay. Oder dieser Ask Dich No Sleep. Ja, wie kannst du das erzählen, wenn du da gestorben bist? Ah, nee, warte, das war mein Double, aber jetzt werde ich von zwei Geistern verfolgt.
Ja, aber so, also die Stimmung ist super. Also zieht es dann auch, wenn wir gleich weitergehen, auf jeden Fall durch. Dieses bisschen Gruselige schon. Als auch dann natürlich Rohan, wie er das immer, weil er ist ja auch im Erzählerstil, das Ganze mit seiner Stimme gefällt mir halt ganz gut. Wo er dann, was er nicht erwartet hätte oder was so war.
Ja. Vor allem Rohan als Erzähler ist vor allem ziemlich gut, weil er, wenn er will, eben Heaven's Door einsetzt und auf einmal zu einem allwissenden Erzähler wird, während er normal nur seine Erlebnisse schildert. Und jetzt gerade in der nächsten Geschichte, eben der Mutsukabe-Hügel oder die Mutsukabe-Hügel, erzählt er ja die Geschichte, die er in dem Buch dieser Frau gelesen hat, eben mit seiner Fähigkeit Heaven's Door. Wer Jojo geguckt hat, weiß Bescheid. Wer Jojo nicht geguckt hat, ist vielleicht in der falschen Episode, aber kurz gesagt, Rohan kann die Lebensgeschichte der Leute lesen wie ein Buch, indem er seinen Stand benutzt. Und das ist dann alles eben so wahrheitsgetreu, wie es eben sein kann. Und er erzählt dann eben diese Geschichte, was auf den Hügeln von Mutsukabe passiert ist. Ich habe jetzt viel geredet, ich muss gerade einen Schluck trinken. Erzähl du doch mal, was auf den Hügeln passiert ist.
Ja, es geht einfach gerade darum, wir haben unsere Hauptfigur, das ist halt so eine junge Frau, die anscheinend Tochter eines recht reichen Mannes ist und auch verlobt ist. Und sie hat aber so ein bisschen Techtelmechel mit dem Gärtner, oder war das doch? Ich glaube, das war der Gärtner, der so Brasilianer ist oder sowas. Und
ja.
Der soll schnell abhauen, weil die dann kurz aber einen Streit haben, schubst die ihn und er knallt dann irgendwie gegen Golfschläger und stirbt dann daraufhin. Aber das Komische ist, er fängt die ganze Zeit an zu bluten und zwar er blutet durchgehend die ganze Zeit. Und jetzt will sie natürlich nicht erwischt werden. Also sie sagt zuerst, ob sie die Polizei rufen soll, also Krankenwagenpolizei rufen soll, aber man hat halt Angst, dass sie halt geframed wird. Und dann versucht sie halt möglichst die Situation zu beenden, weil Vater und Verlobter wollen jetzt rein. Verlobter hat anscheinend auch gesehen, dass sie mit vielleicht einem anderen Mann da ist und sie versucht dann halt möglichst irgendwie auf alle mögliche Art und Weise dieses blutende Loch zuzukriegen und dann, aber es kommt immer mehr Blut raus und so weiter und so fort. Was sie da am Schluss, also sie schafft dann auch die Situation zu entschärfen, aber es wird halt trotzdem blutet weiter, also sie schafft es dann, das ist auch so eklig, diese Szene, wo sie ja dann auch das Blut trinkt, aber halt zum Rücken hin. Und sie heiraten dann, aber sie behält dann noch die Leiche, weil die Leiche halt, wenn man sie auch anscheinend mit Wasser vollsprüht, normal wird, also dann wieder halt kurz vorm Tod aussah. Aber das Blut geht halt immer weiter und sie halt entsorgt immer diese 300 Milliliter am Tag, immer und immer wieder. Und Rohan begegnet dann, weil er
an
halt...
An der Stelle? Ja. Sorry, ich will kurz unterbrechen. An der Stelle, ich finde es halt super interessant, weil das ist so ein bisschen dieses Edgar Allan Poe-eske mit dem Beating Heart und so. Also, wer die Story nicht kennt, es geht um Mord und er verschleiert den Mord, indem er sein Opfer unter seinem Dielen versteckt. Dann, wenn, ich glaube, die Polizei, sorry, ich habe es nicht im Detail gelesen oder weiß es nicht mehr genau, kommt dann vorbei und das Herz von seinem Opfer schlägt so laut, dass er damit nicht mehr klarkommt und dann eben selbst die Dielen wieder abreißt. So ähnlich ist das hier eben auch. Das Mordopfer möchte eben durch das, dass es immer weiter blutet, gar nicht zulassen, dass sie das irgendwie unter den Teppich kehrt. Und natürlich ist da auch viel diese Bildsprache von Schuldgefühl, Gewissen und so weiter mit dabei. Weil natürlich ist das, zumindest bei Edgar Allan Poe, nicht tatsächlich, dass das Herz schlägt. Und das liebe ich eigentlich auch an den Storys hier, dass so die Metaphern sehr wörtlich genommen werden. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aktuell sind, kann man es vielleicht noch nicht unbedingt so wörtlich nehmen. Aber das, was Rohan dann passiert, unterstreicht das Ganze nochmal.
Genau, ein Aspekt vielleicht noch, dass sie jetzt auch nicht irgendwie großartig Angst hat, dass der das so weiter blutet, sondern nachdem sie jetzt ihn eingerichtet hat in ihrem neuen Haus, aber geheim eingerichtet hat, verliebt oder ist sie immer noch in ihn irgendwie so ein bisschen verliebt. Das heißt, sie hat da...
Ich würde eher sagen, sie findet es auch ganz geil.
Ja, genau. Das heißt, wo sie vorher Panik hatte und nicht mehr so Bock auf ihn hatte, auf einmal hat sie so ein bisschen komische Bindung zu ihm entwickelt. Und genau, sie haben dann ein Kind. Dieser begegnet dann Rohan und ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert. Also fasst er sie nur an oder sie läuft von ihm weg? Sie läuft von ihm weg, oder?
Sie geht weg, stolpert über den Stein.
Genau.
Beziehungsweise stolpert mit dem Kopf auf einen Stein und es blutet immer weiter. Und Rohan denkt natürlich, scheiße, es sieht so aus, als hätte ich sie umgebracht. Schreibt in sie rein, hey, nee, du kennst Rohan nicht, du siehst Rohan nicht, du weißt nicht, wer oder was ein Rohan ist. Und dann steht sie ja auch wieder auf. Und das ist ein ziemlich interessanter Aspekt, weil das erzählt ja dann tatsächlich so eine Geistergeschichte im Sinne von, es gibt diese Geister, Yokai, Dämonen, wie auch immer du es nennen willst, die ihre Daseinsberechtigung daraus ziehen, vor Menschen zu sterben und deren Leben zu ruinieren. Und das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt.
Also,
das ist eine neue Geisterlore so ein bisschen.
Ja, war das Geister? Ich habe es eher so, es waren einfach nur Wesen, die sich halt dadurch fortpflanzen.
Ja,
oder meinst du gerade, es gibt im echten Leben auch so eine Geister, also, dass
sich
darauf bezieht?
Okay. Ich meine, das ist eine neue Geistersage, die Araki so ein bisschen porträtiert. Also Wesen und Geister in dem Fall, ehrlich gesagt, ein bisschen austauschbar. Du weißt aber, was ich meine. Es ist so eine Mythengeschichte.
Ja, ich hab's halt eher
und
so ein bisschen so.
Das ist ein Wesen, ist ein Geist, ein Dämon, deswegen sage ich ja.
Ich hab's eher so Kreatur, weil Fortpflanzung,
genau.
Das halt so was Biologisches eher wäre, also so vielleicht Alien oder so.
Ja, aber es ist, du verstehst, was ich meine. Es ist so ein übernatürliches Ding, ein Kryptid, wenn du es nennen willst.
Genau, richtig, sowas hätte ich eher gedacht.
Ja, also im Endeffekt ist das alles Wortglauberei, es ist halt einfach eine neue Mythengeschichte, die hier dann erzählt wird.
Genau, aber das Ding war halt, dass Rohan hat halt kurz sie geöffnet, weil er noch wissen wollte, okay, ist sie jetzt schon tot? Und da hat er ja erst erfahren, dass sie anscheinend so halb Kreaturvieh ist, weil die sich ja vorgepflanzt haben. Weshalb er auch gesagt hat, eins der Dinge, die das halt auslöst, wenn sie halt stirbt, ist halt, dass man nicht verantwortlich sein will und darum versucht, das möglichst geheim zu halten oder so. Ja, das war auf jeden Fall ganz interessant, ganz cool. Ich weiß nicht, war hier schon, wo dann auch hier der Alien-Morio-Bewohner sich dazu gesetzt hatte, gefragt wurde, hey, ich wollte eigentlich schon immer mal fragen, sind Sie wirklich ein Alien? Ja, das bin ich tatsächlich. Oder war es die nächste
Folge? Ich glaube schon.
Ja.
Im Endeffekt, ich finde das so lustig, weil es ist einfach dieser Alien, der du kriegst wieder nur gesagt, ja, ich bin übrigens ein Alien. Rohan guckt nicht nach oder so. Wir sind immer noch genauso blöd wie vorher. Ist er jetzt ein Alien oder sagt er es nur?
Ja, die nächste OVA war dann das Milliardärsdorf. Also Rohan ist irgendwie mit seiner Editorin von Manga, Manga-Editorin oder wie auch immer, sitzt zusammen in Morio, die ihm halt sagt, hier, wie wäre es, wenn sie mit mir zu diesem Milliardärsdorf gehen als Inspiration für ihren Manga? Das Milliardärsdorf ist so ein Dorf, was irgendwie abgekattet ist von allen anderen. Man kommt da eigentlich größtenteils entweder nur über Berge zu Fuß oder halt Helikopter, was sonst hin.
Und jeder, der dort einzieht, wird früher oder später ein Millionär. Genau, und deswegen möchte diese Editorin das. Übrigens, die 3 Millionen Yen, die da ausrufen für so ein Haus, um das mal in Relation zu setzen, es sind keine 3 Millionen Euro.
Ja, genau.
Es ist eher so 25.000 Euro.
Ja.
Also für ein Haus in den Bergen, also nicht nur ein Haus, sondern eine Villa in den Bergen, ist schon ein guter Preis.
Ja,
würde ich auch nehmen.
Sagt ja Rohan dann auch, wieso ist es so billig?
Ja.
Auf jeden Fall, da geht's da hin, finden das, gehen dann rein, werden von so einem komischen kleinen Knubbel da eingeladen. Hier, kommen wir mit rein.
Ja, erinnert sehr an Koichi.
Ja, und derjenige, der ihnen das Haus verkaufen will, kommt gleich rein. Und sie sagt aber auch vorher, die sind ganz darauf bedacht auf Etikette. Okay,
ja.
Rohan, bitte darauf achten, wissen Sie, wie das funktioniert, Sie Pöbel. Aber ja, dann kommt er rein, macht die Tür auf, sie haben schon nicht bestanden, weil sie diese Regeln nicht beachtet haben.
Ja, nee, erst führt er sie ja ins Teezimmer und
ja, genau.
Meldet sich ja erst so, ey, 3 Regeln hast du nicht beachtet. Und eröffnet ihnen dann, hey, jedes Mal, wenn du eine Regel brichst, verlierst du etwas, was dir wichtig ist. Die Editorin bekommt dann ja auch einen Anruf von ihrem Vater oder jemand anderem aus ihrer Familie. Ihre Mutter hätte einen fatalen Autounfall gehabt und ihr Verlobter wäre auch dabei gewesen. Der Vogel, den Rohan und sie retten wollte, ist auch tot in der Box, die sie benutzt haben, um ihn mit reinzunehmen. Und sie ist komplett am Ende. Was Rohan dann natürlich zum Anlass nimmt, das Ganze als Stand-Battle zu sehen und erstmal in dem Knubbel nachzulesen, was hier überhaupt abgeht. Und dann sagt der Knubbel, ey, ist schon mega unhöflich, einfach in fremden Leuten zu lesen.
Ja, und
wo ich auch sagen muss, also, zeig mir die Regel im Knubbel.
Richtig, genau, das habe ich auch gesagt. Das hat er ja auch so komisch formuliert mit keine gute Etikette, Dings, bla bla zu lesen. So, ich weiß ja nicht. Ja, aber dann erfährt er halt schnell, dass es irgendwelche Berggeister sind und
genau.
Ihm jetzt auch nur die Wahl gemacht wird, entweder stirbt er oder er macht jetzt das auch nochmal mit.
Vor allem ist es auch sehr spannend, dass das so geframed wird wie, das ist kein Stand und das sind diese Berggeister, weil theoretisch der Veröffentlichungsreihenfolge nach ist das die erste Episode der OVA. Und hier wird nochmal ganz deutlich gemacht, hey, wir haben es hier nicht, ich wiederhole, nicht mit Stands zu tun. Es sind einfach andere übernatürliche Phänomene. Ich meine, Morio hat ja auch so schon Geister.
Ja.
Und diese Straße, in der Leute ins Jenseits gezogen werden, ist ja auch nicht so wirklich Stand-coded. Es ist ja tatsächlich einfach eine Straße zum Jenseits.
Genau, hier in der Folge ist mir auch am meisten die Musik aufgefallen, die war auf jeden Fall schon Thriller-Horror-mäßig.
Mhm.
Und da wurde, glaube ich, mal ein bisschen mehr drauf gesetzt.
Ja, letztendlich, ich kann nur noch mal wiederholen, das fühlt sich an wie einfach eine Horror-Anthologie.
Mhm.
Ja, genau. Im Endeffekt ist Millionärsdorf, Rohan überlistet natürlich dann den Bediensteten und kann zusammen mit der Redakteurin aus dem Millionärsdorf wieder raus. Die Redakteurin kriegt den Anruf. Hey, alles gut, das war nur Gossip und deiner Mutter geht's gut, deinem Verlobten geht's gut. Scheinbar dieses Millionärsdorf und diese Berggeister bringen dich auch in so eine super Position, wo das, was dort drin passiert, gleichzeitig passiert ist und nicht passiert ist, bis du eben rausgehst. Ja. Aber wie gesagt, ist halt übernatürliche Wesen, muss man so erstmal hinnehmen. Fehlt noch eine Sache, fehlt noch eine Folge.
Der Lauf.
Der Lauf. Im Endeffekt, da muss ich auch sagen, vielleicht kurz zur Handlung. Es geht um einen Typen, der angesprochen wird, ey, willst du nicht Model werden, willst du nicht Schauspieler werden, du hast so ein schönes Gesicht, aber du musst deinen Körper noch trainieren, du musst eine Ausstrahlung aufbauen. Und er wird dann halt wirklich sehr sportverrückt, sodass er am Ende die Manifestation des Gottes Hermes ist, was kein Stand ist. Wenn ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, der ist gerade dabei, auf natürliche Art und Weise einen Stand zu manifestieren. Aber nein, er wird nur zur Manifestation des Götterboten Hermes.
Der Gott der Muskel hat von ihm Besitz ergriffen, Lukas.
Ich meine es fair.
Das sage ich auch nächstes Mal, wenn ich im Gym bin.
Ich muss sagen, diese Story ist die mit am meisten down to earth ist bis zu einem gewissen Punkt und dann eigentlich auch die abgedrehteste Story ist. Weil an dem Punkt, wo er sich in der Wohnung seiner Freundin eine Boulderhalle gebaut hat, dachte ich schon so, okay, das ist krass. Aber es gibt hier ja wirklich so den Turnpage-Moment, wie in so einem Junji Ito-Manga, wo er aus dem Fenster von der Wohnung seiner Freundin springt, sie rausguckt, denkt, was ist hier los? Und dann hast du diesen Page-Turn-Moment, dass er diese Boulder-Dinger an der ganzen Hauswand verteilt hat und jetzt einfach rausklettert, kopfüber. So, das ist so ein geiler Moment.
Ich fand es so lustig, dass es halt so horrormäßig inszeniert wurde, weil es ja einfach nur ein ganz normaler Boulder-Fan wurde dargestellt.
Ja, das habe ich auch gedacht. Average Boulder-Fan.
Ja. Nee, aber schon richtig. Ich habe auch am Anfang gedacht, so, als er dann so langsam Kraftsport-Gym-süchtig wird, mit nur aufs Training achten, hier, nur noch Proteine essen. Ich weiß nicht, kannst du es nachvollziehen, Lukas? Gehst du jetzt auch in letzter Zeit meinst Gym?
Nee.
Okay.
Nee, aber ich muss, es gibt diesen super geilen deutschen Meme-Clip, wo so ein Typ im Trash-TV seine Freundin rund macht, weil sie ihm irgendwas gekocht hat.
Ach so, ja.
Was ist das für ein Scheiß? Bei mir gibt's nur noch Hühnchen mit Reis.
Ja.
Und ich meine, im Endeffekt, er macht dasselbe.
Richtig.
Also, die Folge ist wirklich so 100% Vermischung von einer X-Factor-Story mit einem Hardcore-Meme.
Mhm.
Mit der Inszenierung irgendwo zwischen Junji Ito und Trash-TV.
Ich fand auch gut am Anfang.
Das ist so geil, das ist so eine geile Folge.
Am Anfang gab es die Aussage mit, schöne Posen sind das Wichtigste, nicht Talent. Jojo-Poses.
Ja, ist halt echt so. Also wirklich der perfekte Abschluss. Und ja, der Höhepunkt von der Episode ist natürlich, dass das Rohan Battle und dieses Model sich im Fitnessstudio schon öfter über den Weg gelaufen sind und sich als erst freundschaftliche Rivalen verstehen, bis dann das Model sich denkt, nee, Rohan ist eigentlich voll das Arschloch und versucht, ihn umzubringen, indem sie so einen Contest machen auf ihren Laufbändern. Sie laufen bis zur Maximalgeschwindigkeit. Dann greifen sie die Fernbedienung, um die Laufbänder zu stoppen, beziehungsweise ihr Laufband zu stoppen. Und wer es nicht schafft, landet halt auf der Fresse. Was ein bisschen eskaliert, als das Model seine Hantel benutzt, um die Scheibe hinter ihnen einzuschlagen. Was natürlich das Ganze zu einem Death Game macht, wo wir natürlich auch so ein paar Gefühle drüber haben. Aber ja, das kommt auch nochmal sehr nah an Stand Battle ran. Gerade auch mit diesen übertriebenen Reaktionen und er wird zur Manifestation des Gottes Hermes.
Ich fand's ein bisschen, also mir hat der Twist, Anführungsstrichen Twist, war ich ein bisschen enttäuscht. Fand ich ein bisschen schade, dass die Freundin umgebracht wurde, die hat mir leid getan. Die hat's nicht verdient.
Sie kann halt am wenigsten, sie kann am wenigsten dazu. Der Paketbote hätte auch echt sagen können, okay, dann klingel ich nicht mehr so spät dreimal, dann klingel ich eben nur noch einmal. Und auch der andere Fitnessstudio-Besucher hätte, der hat's auch nicht verdient, ganz ehrlich. Aber der Paketbote, arguable.
Und neben dem Boulder-Ding, mein Highlight war dann der Monolog von Rohan am Schluss, weshalb er nicht runterschaut. Weil das ist ja so das Ding, wo er dann extra sagt, dass das jetzt so das Klischee natürlich ist, aber wenn er jetzt runterschaut, es kann sein, dass er da hängt oder sowas, der wird mich dann umbringen. Das heißt, mache ich nicht. Ja, das war auf jeden Fall noch ganz gut. Und wir haben dann sowas ähnliches wie ein Jojo-Pfeil am Schluss.
Ja.
Aber nur ganz wenig.
Ja, also insgesamt, was sagst du zu Sass Spoke, Juan Kishibe?
Also, mir gefiel's echt gut. Ich find's halt echt cool, wie dieses ganze Jojo-Prinzip auf andere Genres übertragen wurde.
Mhm.
Oder werden. Also, das fände ich ganz cool, wenn es so auch noch in andere Genres so ein bisschen ausprobiert wird. Das hat auf jeden Fall richtig Potenzial für mehr, ob eine Sportserie oder ähnliches.
Ja, ich weiß nicht, ob Steve Run
eine Sportserie wird.
Dann freu dich auf ein Rennen.
Ja, genau. Ja, aber du weißt schon, weil es so ein bisschen.
Ich habe Steve Run noch nicht gelesen. Ich gehe davon aus, dass es auch eher traditionell bleibt.
Ja, aber du weißt so, was ich meine, dass dann, keine Ahnung, auch so andere, vielleicht, keine Ahnung, nee, Western ist ja auch wieder so plotmäßig. Aber du weißt, was ich meine. Also, dass hier diese Horror-Anthologie, das ist ja was ganz anderes. Und ich habe dann auch noch mal so geguckt, weil ich es ja interessant fand, dass alle hatten ja so, das ist Episode 16, das ist Episode 9, das ist Episode 2. Aber das ist auch im Originalmanga, gibt es auch nur bis jetzt irgendwie so zwei Volumes mit irgendwie so acht Episoden. Da hab ich schon gehofft, dass vielleicht zu einer Auswahl getroffen wurde, plus diese Light Novel. Und dann dachte
die
ich schon,
die habe ich übrigens okay. hier stehen, die Manga, aber nur auf Japanisch. Also wenn du sie okay. lesen willst,
ja,
sag Bescheid.
Ja, aber da hatte ich schon gehofft, dass er vielleicht, weil hier steht jetzt vielleicht auch, dass er das erste Chapter vielleicht irgendwie 97 gemacht hatte, dachte ich so, okay, vielleicht hat er währenddessen mal immer so zwischendrin mal so ein Chapter rausgehauen, wenn es schon so lang ist, dass es dann vielleicht so, keine Ahnung, 50 bis 60 Fälle davon gibt. Und dann haben sie halt jetzt mal so welche rausgenommen, weil es halt geschichtlich ja egal ist. Aber nee, war einfach schon, dass die erste Episode, also Volume 1, hat er Episode 16 genannt. Okay. Ja, schade.
Ja, ist halt auch richtig so. Einfach maximale Verwirrung, weil es ist halt auch maximale Verwirrung.
Ja, kann auf jeden Fall noch gern mehr vom Rest kommen. Ich weiß es auch nicht mit der Light Novel, wie es da ist. Es sind anscheinend auch andere Autoren. Aber Rohan hat mir schon gesagt, fand ich auch damals Fähigkeit, also die Person finde ich interessant, cool, so als Nebencharakter in JoJo's.
Es ist halt literally der einzige Self-Insert, der funktioniert. Ich habe noch nie außer Rohan jemals irgendeine Handlung gesehen oder gelesen, wo jemand sich selbst reingeschrieben hat und es einfach funktioniert.
Ja, darum mal schauen. Ja, aber so hat mir es ganz gut gefallen. Und gerade wenn man vielleicht dann wieder auf JoJo in Zug war, wäre das auf jeden Fall so als Zwischending, war das, glaube ich, ganz gut, dass 2020 da und auf Netflix veröffentlicht wurde. Das war ja zwischen Part 5 und Part 6.
Vor allem, wie gesagt, tatsächlich, wenn man ein bisschen horroraffin ist, wenn man vielleicht auch als Kind X-Faktor sehr gerne geschaut hat, dann, also das Unfassbare, nicht die Gesangsshow, dann ist das schon ein Ding, wo man durchaus mal reinschauen kann. Weil es gibt nicht so viel, was dieselbe Stelle berührt. Es gibt nicht so viel, was dasselbe Feeling erzeugt. Und das ist hier schon eine der besseren Sachen, die das machen. Ja, und damit hätten wir, glaube ich, alles von JoJo, was animiert wurde, abgehandelt.
Vorerst. Wir hoffen ja doch, dass noch weiteres kommt, oder?
Ja, ich gehe davon aus, dass wir ja unsere Serie weiterführen können, sobald dann Steel Ball Run rauskommt. Und bis dahin können wir uns aber auch schon verabschieden, oder?
Ja.
Dann sage ich mal, ich bin der Lukas oder der Tetz und so findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian, mich findet man auf MyAnimeList, Twitter und Blue Sky unter Lukul, L-U-K-E-U-H-L. Die Liste der nicht lizenzierten Anime in Deutschland ist Nonanbiori Nonstop, Bakano, Aria The Animation, Monogatari Außer Barke und Kiso, als auch auf Monster Season, One Outs, Grano, Kyokai, Marai, Fukuin, Ishin Lee, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Gakegi, Revue, Starlight Movie und Today's Menu for the Emiya Family.